Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Künstler, Musiker und Kulturverbände protestierten heute heftig gegen die von Bund und Ländern beschlossene neuerliche Schließung von Theatern, Konzert- und Opernhäusern. Die Kulturbranche rangiert, was die Wichtigkeit angeht, gleich hinter der Automobilbranche. Sie erwirtschaftet pro Jahr mehr als 100 Milliarden Euro. Nicht wenige Kulturschaffende vermissen eine durchsetzungsfähige Lobby, die ihre Interessen offensiv vertritt. Kulturstaatsministerin Monika Grütters meinte dazu:
Ich kann nur sagen, die Dachverbände für die einzelnen Sparten, aber auch der Deutsche Kulturrat sind deutlich vernehmbar, werden im Übrigen, weil sie auch so seriös sind, sehr wohl gehört und zu regelmäßigen Runden auch ins Kanzleramt eingeladen, nicht nur von mir, auch von der Kanzlerin. Insofern haben sie schon eine Stimme, auch über die einzelne Sparte hinaus. Was jetzt passieren muss, ist, wir müssen die Einnahmeausfälle noch viel stärker und viel gründlicher jetzt kompensieren. Es kann jetzt nicht mehr um sehr differenzierte Neustartprogramme gehen. Also das, was wir im Sommer versucht haben, das müssen wir wieder machen, wenn die Betriebe wieder auf sind. Aber jetzt muss man wirklich großflächig die Einnahmeausfälle erstatten. Schlicht und einfach. Und das Zweite, was dringend erforderlich ist und worum wir ja schon seit Wochen ringen, ist eine Förderstrecke für Solo-Selbstständige.
Solo-Selbstständige und freie Mitarbeiter halten den Museumsbetrieb mit am Laufen. 114 Millionen Besucher verzeichnen die deutschen Museen im Jahresdurchschnitt. Was der zweite Lockdown für die Museen bedeutet, darüber spreche ich mit der Direktorin der Kunstsammlungen NRW. Weitere Themen: die neuerlichen Attentate in Frankreich und das Gebot, die Konflikte weder zu islamisieren noch zu nationalisieren. Und hoch hinaus. In Frankfurt wurde der internationale High-Rise Award 2020 verliehen. Er ging an zwei Wohntürme in Stockholm. Theater, Opernhäuser und Konzerthallen sind, was die Einhaltung der Hygieneauflagen angeht, eigentlich sichere Orte. Dass man dorthin und wieder wegkommen muss, ist das Problem. Wir haben in den vergangenen Tagen in Fazit verschiedene Stimmen dazu gehört. Heute nehmen wir die Situation der Museen in den Blick. Sie sind, wie öffentliche oder privat geführte Veranstaltungshäuser, Wirtschaftsunternehmen. Sie haben laufende Kosten zu zahlen, sie tragen Verantwortung für viele freie Mitarbeiter. Als Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen ist Susanne Gensheimer für mehrere Museen zuständig. Mit ihr habe ich am frühen Abend gesprochen. Corona hat Abläufe in den Museen sehr verändert. Der Zugang wurde streng reguliert. Man musste Zeitfenster buchen. In manchen Sälen stand man dann manchmal allein. Verstehen Sie, Frau Gensheimer, warum die Museen nun geschlossen werden sollen?
Also Sie haben ja schon gesagt, dass wir eigentlich in den Museen wirklich Maßnahmen ergreifen konnten, die einen ganz sicheren Besuch unserer Häuser ermöglicht haben. Und wir konnten auch feststellen, dass diese Möglichkeit sehr stark wahrgenommen wurde vom Publikum. Die Leute sind einfach gern wieder ins Museum gekommen. Und das war natürlich sowohl für uns toll, für unsere Wirtschaftlichkeit toll, aber natürlich auch fürs Publikum. Eine erneute Schließung ist für uns alle nicht schön. Aber ich denke, es geht hier wirklich um eine Gesamtsituation, wo jeder Einzelne seinen Beitrag leisten muss. Dazu gehören natürlich auch wir als ein Ort, wo die Menschen hinkommen, wo die Menschen hinfahren, also das heißt öffentliche Verkehrsmittel benutzen, wo sie sich natürlich auch treffen, wenn auch unter sicheren Rahmenbedingungen. Aber die Lage ist einfach im Moment doch, glaube ich, so ernst zu nehmen, dass eben da auch die Museen ihren Beitrag leisten müssen.
Auf was für Folgen für die Kunst, für Künstler, Künstlerinnen stellen Sie sich während und nach der zweiten Lockdown-Phase ein?
Also für uns bedeutet es natürlich eine wirtschaftliche Einbuße, das ist natürlich klar. Es bedeutet auch für unsere freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie wiederum nicht gebucht werden können, dass auch sie Ausfälle haben. Für die Künstlerinnen und Künstler ist es jetzt mit diesem einen Monat in meinen Augen vielleicht nicht so schlimm, weil wir natürlich langfristig mit denen zusammenarbeiten. Ja, wir haben ja zum Glück unsere Ausstellungen im September eröffnen können. Thomas Ruff, Hito Steierl und Simon Denny. Und das war ein toller Moment, wo man auch eben sehr, sehr hoffnungsvoll war. Aber dann wurden die Zahlen schon wieder schlimmer. Ich glaube, für die Künstlerinnen und Künstler allgemein, ganz unabhängig von den Museen, ist das im Moment eine äußerst schwierige Lage. Aber das ist sie so oder so, ja, und hängt jetzt nicht so sehr von der Schließung der Museen für weitere 4 Wochen ab.
Nun sprechen Sie für Ihr Haus, wenn man kleinere Häuser vielleicht noch mit in den Blick nimmt. Einnahmen brechen weg, Sie haben es gesagt, weil keine Tickets verkauft werden. Es gibt Ausstellungen, die verschoben werden müssen. Auch das verursacht Kosten. Wie soll man das bloß kompensieren?
Also Kosten wird es auf jeden Fall verursachen. Und das ist eben jetzt auch tatsächlich die Frage, wie wird der jeweilige Träger, die Städte bzw. die Bundesländer, wie werden die mit diesen Verlusten umgehen? Können da Verluste kompensiert werden oder müssen die Häuser da irgendwie selbst mit zurechtkommen? Also das steht eben alles noch aus. Wir werden ja erst jetzt am Jahresende den Wirtschaftsplan auch für das neue Jahr aufstellen können. Und ich denke, dass wir erst Ende diesen Jahres eigentlich wirklich sehen können, wie hoch sind die Verluste definitiv und wie weit können die Museen da unterstützt werden von ihren jeweiligen Trägern. Eine andere Frage oder ein anderer Aspekt sind natürlich nochmal die Sponsoren. Da muss ich sagen, haben wir sehr positive Erfahrungen gemacht, dass wirklich auch die Sponsoren sehr solidarisch waren und ihre Förderungen aufrechterhalten haben. Auch jetzt für die nächsten 2 Jahre. Ich wünsche wirklich allen Kolleginnen und Kollegen an den anderen Häusern, dass es denen jeweils auch so geht mit ihren Partnern. Aber da kann ich schon wirklich eine große Loyalität und Solidarität erkennen.
Spüren Sie, Frau Gensheimer, eigentlich schon, dass sich im internationalen Leihverkehr etwas verändert? Denn Museen haben ja einen langen Planungsvorlauf.
Ja, doch das ist eben auch in dieser Hinsicht ist das eine Zeit voller Unsicherheit. Da gab es jetzt ein großes Hin und Her, viele Verschiebungen, Verlängerungen und die Museen international versuchen sich da gegenseitig zu unterstützen, sagen verlängerte Leihgaben zu. Andererseits planen wir für die nächsten Jahre erstmal den Leihverkehr wie gehabt oder wie geplant. Aber ob sich das dann tatsächlich umsetzen lassen wir, das müssen wir sehen. Wir wissen ja noch überhaupt nicht, wie sieht es Mitte nächsten Jahres aus. Ja? Und das sind alles Fragen, auf die wir noch nicht wirklich antworten können. Und für uns alle ist es eben eine Situation, wo wir immer sehr, sehr kurzfristig nochmal neu denken müssen unter Umständen.
Museen sind ja auch Orte, an denen man über die Kunst miteinander ins Gespräch kommt. Muss man fürchten, dass sie jetzt langfristig als Orte der Kommunikation wegbrechen könnten?
Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Also ich würde auch dafür plädieren, jetzt wirklich zu vertrauen, dass es sich jetzt um einen wirklich notwendigen und auch wirklich sinnvollen, ich sag mal, leichten Lockdown von 4 Wochen handelt und dass wir hoffentlich dann eben im Dezember wieder ganz normal öffnen können. Wir haben natürlich unsere Vermittlungsformate, die Führungen, andere Veranstaltungen auch reduziert in Bezug auf die Personenzahl, aber trotzdem sind wir da eigentlich komplett ausgebucht. Also die Leute nehmen wirklich sehr gerne das an, was wir noch anbieten können. Und gerade jetzt, glaube ich, gibt es einen ganz enormen Gesprächsbedarf, einen Bedarf nach Austausch, nach Begegnung, auch nach Begegnung mit anderen Menschen und einer wirklich Beschäftigung mit der Kunst sozusagen im Original, ja, nicht nur digital. Und das können wir, sofern es die Infektionszahlen dann wieder erlauben, immer leisten. Ja, wenn wir hohe finanzielle Einbußen haben und manche Ausstellungen vielleicht nicht mehr realisieren können, können wir immer ein Ort der Kommunikation und der Begegnung sein. Wir können auch immer unseren Bildungsauftrag wahrnehmen, weil wir natürlich auch mit unseren Sammlungen ein enormes Potenzial haben. Wir haben jetzt die digitalen Möglichkeiten sehr stark ausgebaut, können da sozusagen auch während des Lockdowns Schulen und Personen erreichen. Also ich glaube, diese Aufgabe, die wir da haben, die können und müssen wir wahrnehmen. Und wir merken einfach, dass das Bedürfnis da sehr, sehr groß ist.
Künstlern brechen während der Lockdowns ja Auftragsarbeiten weg, Stipendien, zum Teil auch Workshops. Was meinen Sie, was braucht es, um sie angemessen zu entschädigen? Zuletzt war ja die Rede von 75% des Einkommens von November 2019 als Grundlage zu nehmen. Reicht das?
Ja, also eine Zahl, also dazu bin ich überhaupt nicht in der Lage, da eine Zahl zu nennen. Aber ich sehe natürlich schon sehr deutlich, dass sei es die Bundesregierung, seien es die Länder oder die Städte, wirklich jetzt einfach die Künstlerinnen und Künstler unterstützen müssen. Das tun die auch. Inwieweit diese Maßnahmen ausreichen, das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich weiß nur, dass sowohl im Bereich der bildenden Kunst, aber natürlich ganz besonders im Bereich der darstellenden Kunst oder im Bereich der Musik, es extrem schwierig ist für die Künstlerinnen und Künstler. Und ich hoffe einfach, dass diese ganzen Hilfsmaßnahmen, die von der öffentlichen Hand ja auch sehr schnell zur Verfügung gestellt worden sind, dass die wirklich auch nützen, ja, und dass sie auch wirklich die Leute erreichen, die das brauchen, und eben vor allem, dass das ausreicht. Ja, das kann ich leider im Moment noch überhaupt nicht beurteilen.
Über die Auswirkungen des zweiten Lockdowns auf die Museen habe ich mit Susanne Gensheimer gesprochen. Sie leitet die Kunstsammlung NRW. Einen guten Abend Ihnen noch, Frau Gensheimer.
Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.
Trump oder Biden? Unabhängig, wie diese Frage nächsten Dienstag beantwortet wird, die jetzige Regierung hat die politische Landschaft der USA in 4 Jahren ohne Zweifel tiefgreifend verändert. Das Zentrum für Dokumentation in der New Yorker Bronx hat in der Ausstellungsreihe Trump Revolution die Auswirkungen dieses Politikwandels in den Bereichen Immigration und Klima bezeugt. Nun folgt, kurz vor der Wahl, der dritte Teil mit dem dramatischen Titel The End of Truth. Es geht um veränderte Informationsbeschaffung, um Verschwörungsideologien, über die Geburt des Fact-Checkers und einer Demokratie am Abgrund. Andreas Roberts hat mit den Kuratoren gesprochen.
The race for governor in Kentucky in 2019 featured a very unpopular governor, Matt Bevin.
Kentucky 2019. Bei der Wahl zum Gouverneur liegt der demokratische Herausforderer überraschend vor dem republikanischen Amtsinhaber. Die Situation ist emotional extrem aufgeladen, weil der Staat traditionell in republikanischer Hand ist. Ein junger Mann, der nicht mal aus Kentucky kommt, schickt einen gelogenen Tweet heraus, er habe gerade in seinem Keller eine Kiste Wahlzettel zerstört. Am selben Abend berichtet der Sender Fox News von dem Tweet und legitimiert ihn so. In Kentucky erkennt der Republikaner seine Niederlage nicht an und fordert Neuauszählung. Es kommt zu einer politischen Schlammschlacht. Kurator Michael Camber.
Er war ein Student mit 19 Followern auf Twitter und er hat damit Millionen Menschen erreicht. Das ist erstaunlich. Es ist eine Feedbackschleife. Man teilt etwas in den sozialen Medien, Fox News oder irgendein anderer legitimer Nachrichtensender greift es ungeprüft auf und daraufhin wird es in den sozialen Medien noch mehr verteilt. Es wächst immer weiter.
Die Dynamik von Falschmeldungen und der enorme Anstieg von Verschwörungstheorien sind nur ein Kapitel in der neuen Online-Ausstellung Trump Revolution – The End of Truth des Bronx Documentary Center. Kurator Michael Camber spricht von dem erschreckenden Zerfall einer einst reichen Presselandschaft.
Wir haben mehrere Jahre daran gearbeitet. Wir haben den Anstieg der Verschwörungstheorien verfolgt und beobachtet, wie viele Zeitungen in den USA verschwinden und durch Webseiten ersetzt werden, die keinerlei journalistischen Standard haben. Und immer mehr Amerikaner bekommen ihre Informationen von diesen Seiten.
Im Zentrum der Ausstellung steht eine digitale Zeitlinie. Gesetze, Ereignisse, Personalentscheidungen mit Hintergründen und Berichte sind dort chronologisch so zusammengestellt, dass ein klares Bild entsteht, in was für einem Tempo und einer Zielgerichtetheit die Trump-Regierung journalistische Standards aufgeweicht, das Vertrauen in die freie Presse untergraben und gezielt Falschinformationen veröffentlicht hat.
We don't want them to do mail-in ballots. We don't want anyone to do mail-in ballots.
The president himself votes with a mail-in ballot from Florida.
Michael Camber hätte die Ausstellung gerne in den Räumen des Zentrums gezeigt, aber wegen Covid-19 erscheint sie nun erstmal online. Neben der eigentlichen Ausstellung gibt es Sonderbereiche zu den Themen Journalismus und Ethik und Medienkompetenz. Denn ein wichtiges Ziel der Ausstellung ist, Schülern und Lehrern Hilfestellung zu geben, die Flut von Falschinformationen im Netz und den sozialen Medien erkennen zu können und einen kritischeren Umgang damit zu unterstützen. Co-Kuratorin Cynthia Riviera.
Es ist so einfach, etwas zu liken. Oh, was für ein interessanter Artikel, das ist ja unglaublich, was da los ist. Und mit einem Klick hat man es geteilt. Es passiert in 2 Sekunden. Wir müssen uns stoppen, bevor wir das tun, und uns genau überlegen, was wir teilen, mit wem wir es teilen. Das ist sehr wichtig.
Man muss Medienkompetenz verstehen. Man muss in der Lage sein, seine eigenen Fakten zu checken. Man muss wissen, woher sie kommen. Das ist entscheidend. Die Leute, die diesen Quatsch veröffentlichen, sind nicht dumm. Sie tun alles, damit die Seite legitim aussieht und als wäre eine richtige Institution dahinter. Also musst du auch klug sein bei dem, was du liest.
Zurück nach Kentucky. Das Wahlergebnis wurde 2019 nach der Neuauszählung bestätigt, aber die psychologischen Folgen waren schwerwiegend. Das Vertrauen in den demokratischen Prozess war angekratzt. Und das ist genau das Ziel der Fehlinformation. Deswegen, meint Michael Camber, streut Donald Trump auch so massiv Zweifel an der Legitimität der kommenden Wahlen, obwohl es keinerlei Beweise dafür gibt.
Das ist das Genie von Trump. Er muss nichts beweisen. Und die Leute, die diese Verschwörungen in Umlauf bringen, müssen auch nichts beweisen. Sie müssen nur Zweifel wecken. Niemand traut der Regierung, dem Gesundheitssystem, keiner glaubt den Lehrern. Dann kommt der Moment, wo man den Glauben an den demokratischen Prozess verliert, ins Wählen, in die Wahl selbst. Man verliert den Glauben in die zivile Gesellschaft, in das, was uns zusammenhält. Und was dann kommt, ist ziemlich erschreckend.
Was das bedeutet, kennt er gut. Jahrelang hat Michael Camber als Auslandsreporter für die New York Times in Krisengebieten gearbeitet, wo Demokratie nur ein ferner Traum ist. Trotz all der harten Fakten ist dem Bronx Documentary Center aber auch gelungen, ein glänzendes Beispiel für professionellen Journalismus zu zeigen und warum dieser gerade so ungeheuer wichtig ist.
Die Online-Ausstellung Trump Revolution, The End of Truth des Documentary Center in der New Yorker Bronx kann man ab heute im Netz sehen. Die Seite heißt trumprevolutionbdc.org. Die grausame Tötung des 47-jährigen Geschichtslehrers Samuel Paty vor knapp 2 Wochen ging als Meldung um die Welt. Nicht nur Franzosen reagierten geschockt auf die Tat, die zeigt, dass sich einzelne, wenn nicht größere Teile der Bevölkerung schnell und grundsätzlich beleidigt fühlen und deshalb Gewalt anwenden. Mit Messern verübte Terrorakte sind leider jederzeit und überall möglich. Emmanuel Macron hatte 2 Wochen vor Samuel Patys Ermordung angekündigt, den islamistischen Separatismen im Land entschieden entgegenzuwirken. Der türkische Präsident interpretierte das als Hasskampagne, rief zum Warenboykott auf und stellte Mutmaßungen über die geistige Gesundheit des Amtskollegen an. Das PEN-Zentrum Deutschland hat Recep Erdogans Äußerung scharf kritisiert. Und nicht nur seine. Die Schriftstellerin Regula Fenske steht an der Spitze des PEN. Guten Abend, Frau Fenske.
Guten Abend.
Welche Länder bzw. Staatschefs haben sich denn der Linie des türkischen Präsidenten angeschlossen?
Ja, das waren ja einige. Es gab ja aus dem Iran Stimmen, Syrien, Saudi-Arabien. Aber ich möchte doch schon mal sagen, weil ja heute wieder so viel passiert ist, dass ja die Türkei, das Außenministerium, jetzt schon scharf verurteilt hat, die Angriffe, die heute stattgefunden haben in Frankreich. Und das, finde ich, ist doch jetzt auch ein wichtiges Signal, das man jetzt erstmal wahrnehmen sollte.
Es ist ja vielleicht auch so, dass diese Morde so schnell verurteilt wurden, weil sie in einem sakralen Raum geschehen sind. Kann man trotzdem mutmaßen, dass Erdogans Äußerungen als Brandbeschleuniger gewirkt haben könnten in Frankreich?
Davon würde ich mal ausgehen, wenn da Führer in anderen Staaten sich selber auch so beleidigt fühlen und dann auch zu Hass aufrufen und hetzen, dann trifft das natürlich auf einen womöglich fruchtbaren Boden bei einigen Leuten, die sich dann eben auch aufgerufen fühlen, jetzt zur Tat zu schreiten. Umso wichtiger finde ich eben auch, dass man jetzt sieht, dass da doch vom Außenministerium der Türkei immerhin jetzt also eine andere Stellungnahme kam.
Ich habe im französischen Rundfunk heute Mittag ein Gespräch mit einem Mann gehört, der die Sicherheitsbehörden strategisch berät. Und er meinte, man müsse die Debatte dringend entislamisieren. Das heißt, selbst wenn die Täter Allahu Akbar schreien, dann soll man deutlich machen, dass die Trennlinie nicht zwischen Gläubigen verschiedener Konfessionen verlaufe, sondern zwischen Demokraten und Nicht-Demokraten. Sind jetzt aber nicht dennoch konfessionelle Verbände gefordert, das Bekenntnis zur Verfassung, zur Glaubens- und Meinungsfreiheit öffentlich zu vollziehen?
Also ich finde diesen Hinweis sehr wichtig und ich habe das ja auch geschrieben, die Trennlinie verläuft nicht zwischen den verschiedenen Glaubensbekenntnissen oder zwischen Atheisten und Muslimen, sondern die Trennlinie und sie verläuft auch nicht zwischen verschiedenen Nationen oder zwischen Deutschen und Türken hier bei uns im Land oder in Frankreich zwischen Franzosen und was weiß ich was, Tschetschenen oder wer es dann immer war, sondern die Trennlinie verläuft zwischen den Demokraten und den Menschen, die friedlich in diesen Ländern als säkulare Rechtsstaaten auch leben wollen und die das Grundgesetz, die Verfassung akzeptieren und die Menschenrechte, die Werte akzeptieren und denjenigen, die diese Werte nicht akzeptieren. Ich finde aber auch, dass sich die verschiedenen Religionsgemeinschaften natürlich dazu positionieren sollten und habe das deshalb auch sehr begrüßt, dass sich ja heute der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland auch sehr deutlich geäußert hat, indem er eben eine Pressemitteilung rausgegeben hat, in der er diesen erneuten Anschlag in Frankreich, in Nizza, in aller Schärfe verurteilt. Und dieses Statement endet mit dem Satz, wir als Muslime müssen gesamtgesellschaftlich noch entschlossener gegen Terror und Extremismus vorgehen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Aber wir müssen auch in der Gesellschaft insgesamt, ob jetzt Muslime oder alle anderen auch, wir müssen nicht nur gegen Terror und Extremismus vorgehen, wir müssen auch für den säkularen Rechtsstaat eintreten. Und was den Laizismus angeht, da haben wir in Deutschland ja eigentlich noch ein bisschen Nachholbedarf. Da ist Frankreich deutlich klarer in der Trennung von Kirche und Staat. Aber nur so können Menschen mit verschiedenen Glaubensbekenntnissen und Weltanschauungen friedlich in einem Land zusammenleben, indem man diese Dinge dann auch zur Privatsache erklärt und der Staat als solcher sich sozusagen wirklich an die Verfassung, die Menschenrechte garantiert. Und da ist, denke ich, noch sehr viel auch Handlungs- und auch Redebedarf in unserem Land, Aufklärungsbedarf auch. Aber die Mehrheit sind ja keine Terroristen, sondern wollen ja friedlich hier zusammenleben.
Zineb El Razaoui hat als Redakteurin der französischen Satirezeitschrift Charlie Hebdo den islamistischen Anschlag 2015 in Paris überlebt. Sie sagt, es gebe lediglich ein Recht auf freie Meinungsäußerung, aber kein Recht, sich beleidigt zu fühlen. Leben wir in einer Zeit mit Menschen, die sich zu schnell beleidigt oder verachtet fühlen?
Ja, das finde ich ist ein Problem vieler Gruppierungen. Und ich fand das damals sehr toll, wie diese junge Frau das in Amsterdam bei einer Tagung, bei der ich sie erlebt habe, so formulierte. Sie hat den Anschlag nicht überlebt, das kann man vielleicht so nicht sagen. Sie ist dem durch Zufall entgangen, weil sie noch in den Weihnachtsferien war. Aber sie ist ja eine Journalistin, die bei Charlie Hebdo gearbeitet hat, aus einem muslimischen Land selbst kommend. Und sie hat dann noch weiter gesagt, der Islam müsse einen Sinn für Humor entwickeln. Und das hat mich damals auch durchaus beeindruckt, als sie das so sagte. Denn das ist, glaube ich, etwas, was für viele Gruppierungen gilt. Und wenn man fundamentalistisch gesonnen ist, das gilt auch für christliche Evangelikale in den USA und für viele andere Gruppen auch, dann hat man keinen Sinn für Humor oder auch für Selbstironie. Und dieses sich ständig beleidigt zu fühlen, das ermöglicht ja gar keine Kommunikation mehr. Und da tun wir doch gut daran, insgesamt uns da ein bisschen mehr mit Humor zu wappnen.
Das PEN-Zentrum Deutschland hat die Äußerungen des türkischen Präsidenten nach der Ermordung von Samuel Paty kritisiert. Über die traurige Brisanz, die der Vorgang durch die heute verübten Morde in Frankreich erhält, habe ich mit Regula Fenske, der Präsidentin des PEN, gesprochen. Besten Dank dafür, Frau Fenske.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Reformkommission für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz will bis zum Sommer 2021 eine Entscheidung zur künftigen Ausrichtung vorlegen. Darauf haben sich die Mitglieder auf ihrer ersten Sitzung verständigt, teilte Kulturstaatsministerin Monika Grütters in Berlin mit. Es sei ihr wichtig, dass in die Reformdebatte nicht nur die Leitung der SPK und die Länder, sondern auch die Direktorinnen und Direktoren der Einrichtungen und auch die Mitarbeiter aktiv eingebunden würden, erklärte Grütters. Gemeinsames Ziel sei es, die Stiftung modern und zukunftsfähig zu gestalten, damit die Museen und Kultureinrichtungen ihr Potenzial besser entfalten könnten. Anfang Juli hatte der Wissenschaftsrat der Institution dringenden Reformbedarf attestiert und deshalb deren Auflösung in ihrer jetzigen Form empfohlen. Die einzelnen Häuser sollen künftig bei personellen, finanziellen und strukturellen Belangen eigenständiger werden. In der Corona-Krise hat das New Yorker Brooklyn Museum zahlreiche Werke versteigert, darunter auch ein Esstisch des italienischen Designers Carlo Molino. Wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte, brachte die Versteigerung insgesamt umgerechnet rund 11 Millionen Euro ein. Das Museum hatte die Werke freigegeben, um in der Corona-Krise die Instandhaltung der restlichen Sammlung gewährleisten zu können. Das Baltimore Museum zog seine Werke dagegen nur wenige Stunden vor der Auktion wieder zurück. Medienberichten zufolge hatten zuvor einflussreiche Unterstützer des Museums gedroht, ihre Spenden einzustellen. Nach den neu verhängten Ausgangsbeschränkungen in Frankreich behält sich die renommierte Académie Goncourt vor, ihren begehrten Literaturpreis zu verschieben. Eigentlich sollte der Preisträger am 10. November bekannt gegeben werden. Wenn die Buchhandlungen dann aber geschlossen bleiben, werde man aus Solidarität zu ihnen den Prix Goncourt verschieben. Das teilte die Akademie mit. Der Preis ist zwar nur mit symbolischen 10 Euro dotiert, kurbelt vor allem aber die Verkaufszahlen an. Die Kunstbiennale Manifesta 13 in Marseille musste wegen der französischen Corona-Maßnahmen vorzeitig beendet werden. Das teilten die Veranstalter mit. In den kommenden Tagen sollen Pläne für ein digitales Format der Ausstellung für zeitgenössische Kunst bekannt gegeben werden. Ursprünglich sollte die Manifesta 13 bis zum 29. November für das Publikum geöffnet sein. Sie ist die zweitgrößte Kunstbiennale in Europa und ist alle 2 Jahre in einer anderen Stadt. Die Erben der jüdischen Familie Levenstein haben vor einem Gericht in Amsterdam die Rückgabe eines Gemäldes von Wassily Kandinsky gefordert. Das Bild mit Häusern sei 1940 unter dem Druck des Naziregimes dem Stedelijk-Museum verkauft worden, zusammen mit einem anderen Kandinsky-Werk, das Bunte Leben. Das hängt heute im Münchner Lehmbachhaus und wird auch von den Erben zurückgefordert. Sie wollen, dass das Gericht eine Entscheidung der staatlichen Rückgabekommission für ungültig erklärt. Diese hatte 2018 den Anspruch der Erben abgewiesen. Das Bild sei auch wegen finanzieller Schwierigkeiten der Levensteins verkauft worden. Das Interesse des Museums wiege schwerer als das der Erben. Der Spruch verstößt aber nach Ansicht der Kläger gegen die sogenannten Washingtoner Prinzipien zum Umgang mit NS-Raubkunst.
Hochhäuser sind seit Jahren im Trend. Platzmangel in Metropolen und der teure Baugrund spielen dabei eine Rolle. In China, wo zurzeit jeder dritte Turm mit einer Höhe von mindestens 100 Metern entsteht, ist das nicht anders als in Europa und den USA. Dass nur hoch zu bauen nicht genug ist, zeigen die Entwürfe, die alle 2 Jahre für den Internationalen Hochhauspreis eingereicht werden. 31 waren dieses Jahr nominiert worden, 5 kamen in die Endauswahl. Am frühen Abend hat eine Jury den interessantesten Bau ausgewählt. Peter Kachula-Schmal leitet das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt am Main und hat mit abgestimmt. Ich habe ihn kurz danach angerufen. Herr Schmal, ich habe im Livestream die Verkündigung des Gewinnerbüros verfolgt. Der Norra Tornen in Stockholm hat das Rennen gemacht. Was hat die Jury an der Umsetzung überzeugt?
Ja, das Büro OMA, was in Berlin bekannt sein dürfte, weil es den neuen Springer-Headquarter gebaut hat, ist Gewinner geworden mit seinem Norra Tornen, ein Doppelturm in Stockholm, der besonders auffällt, weil er die Architekten sagen dazu, bienenkorbartige Ausformung hat, nämlich viele Kisten gestapelt und zwischen je immer einer Kiste ist dann ein Freiraum, eine Loggia. Und das auf 120 Meter hoch. Also man kann sich das vorstellen wie ein wirklicher großer Haufen an einzelnen Kapseln. Die Wohnungen sind oft 2 von den Kapseln und 2 Freiräume, also Loggias und Terrassen. Und das geht das ganze Gebäude durch. Das ist ein sehr beeindruckendes Gebäude und es steht als Doppelturm am Eingang eines neuen Stadtviertels, wie das in Stockholm anscheinend seit langem üblich ist.
Ihr Favorit, Herr Schmarl, das ist kein Geheimnis, man kann es im Fondsmagazin lesen, war eine Doppelturmanlage, die in Peking steht, mit 190 Metern das höchste Atrium der Welt. Sicherlich ein starkes Raumerlebnis und Platz für kleine Büros gibt es da jede Menge, aber all das Glas oder Plexiglas der Hülle, ist das unter Nachhaltigkeitsaspekten eigentlich vertretbar?
Tja, die Frage an Nachhaltigkeit ist heute eine, die besonders auf die Nutzung geht. Also ist ein Gebäude nachhaltig, wenn es in Deutschland zum Beispiel nach 10 Jahren nicht mehr vermietet wird und nach 15 Jahren entkernt wird und die gesamte super nachhaltige Fassade wird weggeschmissen? Also wir wissen nicht, wie dieses Gebäude in Peking, wie lange es genutzt werden wird. Das Interessante ist aber, es ist nicht maßgeschneidert für ein Headquarter von einer Firma, sondern da sind hunderte von kleinen und mittleren Firmen drin. Und das ist natürlich spannend, weil die werden sich ändern mit der Zeit, aber es ist ein sehr flexibles Konzept.
Sie haben den Preis 2006 mit initiiert. Wenn Sie die Bauten, die in den letzten Jahren prämiert wurden, vergleichen, lässt sich da für Sie eine Entwicklung erkennen?
Ja, also wir beobachten natürlich bei diesem Preis Entwicklungen in Asien zum Beispiel und sehen, dass sie dann so langsam sich nach Europa weitertragen. Zum Beispiel haben wir schon in Asien vor 10 Jahren gesehen, dass dort sehr viele gemischt genutzte Gebäude entstehen, also Verkauf und Ähnliches, dann vielleicht ein Hotel, dann kommen Büros und ganz oben in Asien sind es dann die Eigentumswohnungen. Diese gemischt genutzten Gebäude gab es hier nicht und jetzt entstehen sie auch hier. Zum Beispiel einer der Finalisten ist der Omniturm in Frankfurt. Das ist der erste gemischt genutzte Bau in Deutschland in der Innenstadt.
Vor 2 Jahren hat es kein deutsches Hochhaus in die Endrunde der Preisentscheidung geschafft. 2020 waren 3 in Europa gebaute Hochhäuser unter den Finalisten. Heißt das auch, es entstehen mehr innovative Konzepte in Europa?
Es entstehen sehr viele innovative Konzepte hier, denn auch die Projekte, die in Asien und USA gewinnen, sind sehr oft von europäischen Architekten. Das heißt, die europäischen Architekten haben schon noch die Nase vorn, auch wenn sie nicht in Europa bauen.
Die meisten Hochhäuser in Europa entstehen ja doch für, sagen wir mal, eine zahlungskräftige Klientel oder eine Elite. Sie haben den Omniturm in Frankfurt erwähnt, wo gemischtes Wohnen, Arbeiten, Freizeit und so weiter kombiniert wird, was toll ist. Aber wann wird es denn mehr Platz geben für eine gemischte Bewohnerschaft?
Das ist etwas, was die Städte forcieren müssen durch ihre Gesetze, indem sie zum Beispiel fordern, dass zum Beispiel 20% sozialer Wohnungsbau, 20% geförderte Mittelstandswohnungen in dem Gebäude, auf dem Grundstück entstehen müssen. Das ist eine Forderung, die derzeit in Frankfurt erhoben wird. Und das bringt mit sich, dass der Bauherr sich eine Querfinanzierung überlegen muss. Und weil er dann so viele geförderte Wohnungen bauen muss, bekommt er vielleicht die Möglichkeit, mehr zu bauen, um dann mit den anderen 60% das wieder querfinanzieren zu können. Also es geht nur über politische Gesetze. Freiwillig passiert das nicht.
Wird man künftig Nachhaltigkeit, Klimafreundlichkeit zu einer Bedingung beim Bau von Hochhäusern machen, selbst wenn es problematisch ist, was Sie eingangs schon thematisiert haben, dass Nachhaltigkeit noch nichts aussagt über die Lebensdauer eines Gebäudes?
Das wird jetzt schon zur Pflicht. Es wird in der EU demnächst verlangt, dass die Anlagen, also die Fonds und ähnliche, die Anlagen machen, die dürfen dann nur noch zertifiziert nachhaltige Anlagen machen. Das heißt, alle Banken fangen jetzt inzwischen an, sich Sorgen zu machen, dass nach neuestem EU-Gesetz dann ihre Anlagen nicht nachhaltig genug sind. Und die, die nicht nachhaltig sind und es nicht beweisen können, in die wird nicht mehr investiert. Und das ist natürlich der größte Hebel, den es gibt, über solche Finanzgesetzgebungen tatsächlich die Produkte zu ändern. Das passiert gerade im Moment.
Der International High-Rise Award ist heute von der Stadt Frankfurt am Main gemeinsam mit dem Deutschen Architekturmuseum und der Dekabank in der Paulskirche verliehen worden. Gewonnen hat den Hochhauspreis 2020 der Norra Tornen in Stockholm, gebaut nach Plänen des Office for Metropolitan Architecture in Rotterdam. Ihnen, Herr Kachola, schmal noch einen schönen Abend und danke, dass Sie aus dem etwas lauten Restaurant für uns in eine stille Straße abgebogen sind.
Vielen Dank noch und schönen Abend Ihnen.
Morgen beginnt das ZDF mit der Ausstrahlung der Eventserie Schatten der Mörder. Sie läuft an 4 Abenden in Folge zur besten Sendezeit. 2 schwedische Regisseure, die schon bei so bekannten Nordic-Noir-Serien wie Die Brücke dabei waren, führen mit Hollywood-Stars wie Taylor Kitsch und Michael C. Hall sowie Nina Hoss und Sebastian Koch zurück in ein moralisch wie materiell zerstörtes Nachkriegs-Berlin. Jörg Teschmann hat die gesamte Serie vorab gesehen und mit den Regisseuren ein Zoom-Interview geführt.
Berlin im Sommer 1946. Die Stadt ist eine Trümmerwüste und immer noch in 4 Sektoren eingeteilt. Der New Yorker Polizist Max McLaughlin soll in einer Berliner Wache den Deutschen beim Aufbau einer eigenständigen Polizei helfen. Dabei trifft er auf die von Nina Hoss gespielte Elsie Garten, die eine Polizeiwache leitet, in der überwiegend Frauen arbeiten.
Nein, mein Name ist Max McLaughlin. Ich bin Polizeibeamter aus den Vereinigten Staaten.
Natürlich, tut mir leid. Elsie Garten, ich bin die Hauptkommissarin hier im Bezirk.
Sie sind die Hauptkommissarin?
Ja.
Haben Sie keine Telefone?
Nee, aber an der nächsten Ecke, auf der Feuerwache, gibt es eins, das wir benutzen können.
Die beiden schwedischen Regisseure Måns Marlind und Björn Stein haben ein paar gute Ideen. So, wenn es um diese Polizistinnen geht, die nur mit Stuhlbeinen und Holzstöcken bewaffnet sind, weil Deutsche noch keine Waffen tragen dürfen. Es sind generell noch überwiegend Frauen und Kinder, die das Berliner Stadtbild bestimmen. Das wird optisch gut eingefangen und überhaupt besticht der Look dieser Serie. In der Nähe von Prag baute man auf einem stillgelegten Fabrikgelände die Trümmerwüste Berlin als Außenset auf, ohne Pappmaché und mit so wenig digitalen Special Effects wie möglich. Den Serienschöpfer Måns Marlind interessierte vor allem die Stunde Null.
I always been fascinated by the after the war time, the Stunde Null, the year zero. And I always thought that it was.
Mich hat diese Nachkriegsepoche, diese Stunde Null, immer fasziniert. Ich hielt das auch immer für einen großartigen Rahmen, um eine dramatische Geschichte zu erzählen. Da sind diese Ruinen und alle sind entweder körperlich und seelisch verwundet. Vor diesem Hintergrund geht es vor allem um das Überleben und die Frage, wer hilft anderen und wer ist ein Arschloch und denkt nur an sich selbst. Ich muss gestehen, viel mehr wusste ich nicht über dieses Berlin, bevor ich anfing zu schreiben. Aber dann habe ich ausführlich recherchiert. Ich wollte auch in der Lage sein, mit dieser Geschichte die Menschen in Deutschland anzusprechen.
Die schwedischen Filmemacher inszenieren ihre Berlin-Story als Thriller, Nachkriegsdrama und Horrorstück, inspiriert von Wilhelm Buschs Max und Moritz. Dabei verquirlen sie viele Themen. So geht es um einen von Sebastian Koch mit bedrohlich leisen Tönen gespielten Engelmacher, einen Arzt und Kriminellen. Zunächst hilft er geschundenen und vergewaltigten Frauen, um sie dann so zu manipulieren, dass sie für ihn als Prostituierte, Spioninnen, aber auch Killerinnen arbeiten. Seine wichtigste Stütze ist dabei Karin, eine von Maler Emde verkörperte junge Frau, die sich brutal an den beiden amerikanischen GIs rächt, die sie vergewaltigt haben. Leider geraten viele dieser Filmfiguren zu schablonenhaft und die Gewalt ist auf Dauer einfach zu heftig. Besonders fragwürdig ist die Figur des älteren Bruders von Max McLaughlin, der bezeichnenderweise Moritz heißt.
Moritz!
Schön, dich zu sehen, Max.
Was soll das werden?
Ich will, dass du mir hilfst. Max und Moritz erledigen die Nazis. Eine warnende Lehre für Nazi-Jungs und Mädels.
Als Soldat hat Moritz die Befreiung von Dachau traumatisiert. Nun ist er ein sadistischer amerikanischer Rächer, der nach den Streichen von Max und Moritz deutsche Kriegsverbrecher qualvoll ermordet. Diese Form der Selbstjustiz erinnert etwas an die Amazon-Serie Hunters mit Al Pacino, in der es um ein Dutzend Nazi-Jäger geht, die selber morden. diesen Vergleich will Mons Morland jedoch nicht stehen lassen.
Die Serie Hunters halte ich für eine ziemlich schlechte Serie, die Gewalt verherrlicht und sie cool erscheinen lässt. Das finde ich vulgär. Und so ist Hunters eigentlich all das, was wir nicht sein wollen. Wenn Moritz in unserer Serie Nazis umbringt, wird er selber zum Monster. Man ist ja nicht auf seiner Seite als Zuschauer und ich hoffe, dass man sich diese Frage stellt, ist es richtig, dass er ein Monster tötet und wird er nicht selber zu einem? Daher findet bei uns keine Verherrlichung der Morde statt. Nur, sie sind brutal. Das stimmt.
In Schatten der Mörder überwiegen die menschlichen Abgründe. Da sind fiese, erpresserische Russen oder manipulative und rachsüchtige Amerikaner. Das Berlin-Bild bleibt zu sehr eine Folie für einen nur phasenweise überzeugenden Politthriller, der zwar alle Seiten kritisiert und wichtige Themen anreißt, aber vieles zu plakativ abhandelt. Gerade die Darstellung der Russen ist oft reißerisch und geht auf die ganz speziellen Traumata der Soldaten der Roten Armee kaum ein. Dennoch bietet dieser internationale Vierteiler wegen der Darsteller und seinem Look bessere Unterhaltung als die übliche deutsche TV-Krimi-Dutzendware zur Primetime.
Jörg Taschmann über die vierteilige Serie Schatten der Mörder, die ab morgen im ZDF ausgestrahlt wird.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Rund 32% aller Eltern in Deutschland lesen ihren Kindern selten oder nie vor, erfahren wir aus der Tageszeitung Die Welt. Diese Zahl ist seit Jahren konstant, berichtet die Stiftung Lesen. Und die hat in ihrer aktuellen Vorlesestudie auch die Gründe untersucht. Die Hälfte derjenigen, die dem Vorlesen kritisch gegenübersteht, hat in der eigenen Kindheit keine Vorleseerfahrungen gemacht. Ihnen fehlt das Vertrauen, dass Vorlesen jederzeit und überall ohne Übung möglich ist. Das wollen, das müssen wir ändern, sagt die Stiftung Lesen. Also machen Sie mit, lesen Sie Ihren Kindern und Enkeln vor, gerade auch in Corona-Zeiten. Von Montag an im Winterschlaf, sieht die Frankfurter Allgemeine Zeitung unsere deutsche Kulturszene, wenn nun wieder verschärfte Maßnahmen gegen Corona in Kraft treten. Theater, Opern und Konzerthäuser werden wie Bordelle, Spielbanken und Wettannahmestellen betrachtet, schreibt Jan Brachmann. Was sie anbieten, sind Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen. Sie werden untersagt. Und was ist mit den Museen? In den Beschlüssen von Baden-Württemberg sind die Museen als Schließungskandidaten explizit aufgelistet, heißt es im Berliner Tagesspiegel. In Berlin wird am Freitag noch darüber beraten, erklären uns Gunda Bartels und Christiane Peitz, wie das so in einem Staat mit 16 Bundesländern funktioniert. Werden die Gerichte des Landes akzeptieren, was die Bundes- mit den Landesregierungen abermals ohne Mitwirkung des Parlaments beschlossen haben? Fragt da die Frankfurter Allgemeine. Die Begründung des unvorhergesehenen Notstands werden Oberverwaltungsgerichte vermutlich nicht noch einmal akzeptieren, meint Simon Strauß. Wenn sie jetzt einzelne Maßnahmen kassieren und, wie unlängst bei den Beherbergungsverboten, als unverhältnismäßig oder parlamentsgesetzlos einstufen, wäre das ein fataler Rückschlag für die gesellschaftliche Akzeptanz der politischen Anstrengungen im Kampf gegen das Virus insgesamt. Da werden wir noch heftige Debatten erleben. Die Feuilletons schreiben sich schon warm. Bars, Restaurants, Opern und Theater, die sich vorbildlich an die neuen Hygieneregeln angepasst haben, sollten offen bleiben, fordert Andreas Rosenfelder in der Welt. Schließt die Theater, verlangt hingegen Jan Küveler in derselben Zeitung. Auch die Wege der Besucher in Städten, wo die Theater normalerweise stehen, oftmals mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt, sind nicht zu unterschätzen. Je weniger, desto besser. Und was machen wir dann, die wir keine Kinder oder Enkel haben, denen wir etwas vorlesen können? Was also macht er, der wegen der Pandemie und zum Schutz vor ihr eingesperrte Mensch, fragt denn auch die Süddeutsche Zeitung. Er schreibt antwortet Willi Winkler. In seinem Zimmer, in der inneren Emigration, vor dem Laptop also und am Smartphone, kommt der Deutsche endlich zu sich und wird, als Deutscher kann er nicht anders, zum Schriftsteller. Andere sind das schon. Du hast das Recht, keine Maske zu tragen, aber du hast kein Recht, andere anzustecken, sagt die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood im Interview mit der Welt. Wer nicht an die Pandemie glaubt, soll meinetwegen ohne Maske herumlaufen und sich mit dem Virus anstecken. So ein Verhalten ist nur unanständig gegenüber den Ärzten und Mitarbeitern des Gesundheitswesens, die später ihre eigene Gesundheit und ihr Leben einsetzen müssen, um sich um diese Leute zu kümmern. Und besonders erwachsen ist es auch nicht.
Ich bin Sigurd Brinkmann und verabschiede mich.